Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder der 3. Januar, zack, 2024. Da ist gerade jemand im Hintergrund im Studio umgefallen. Aber Andreas war es nicht, weil der sitzt ganz unternehmungslustig und freudig in die Zukunft schauend neben mir. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das war ein ungeimpftes Ladegerät, was da gerade runtergefallen ist. Also nichts Schlimmes, alles ist gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Zum Wetter. Es ist jetzt tatsächlich gerade ein bisschen bewölkt, aber wir hatten heute Morgen einen traumhaften Sonnenschein. Und ich habe gerade noch mal reingesehen. Es wird heute ein wunderschöner sonniger Tag werden. Es ist Schnee und wir werden morgen wieder einen sonnigen Tag haben. Und ab übermorgen wird es dann wieder neue Schneemengen geben.
Genau, also das ist einer der zuverlässigsten Wetterberichte, die ihr euch nur wünschen könnt, hier von uns direkt von diesem Fleck, an dem wir sitzen, rausgeschaut. Und Andreas ist natürlich, was die Meteorologie angeht, hochbeschlagen. Also inzwischen, er macht das seit 4 Jahren, könnt ihr euch vorstellen, was der sich draufgeladen hat.
Ja, gewaltig. Und der See changiert auch, das hatte ich vergessen. Und wir haben -5 Grad.
Und wie heißt der See?
Silbersee.
So, jetzt haben wir alle Informationen drin und können beruhigt in die aktuelle Nachrichtenlage einsteigen. Und was haben wir als erstes als Thema? Natürlich die Proteste, die heißen gegen die Ampelpolitik, die vor uns liegen. Da ist wohl eine Menge los. Großdemonstrationen werden angekündigt überall an allen Ecken und Enden. Und ich zitiere mal hier aus der Berliner Zeitung, die sagt, dass ab dem 8. Januar erzürnte Landwirte für Chaos sorgen werden. Die Bauern, die bereits am 18. Dezember in Berlin Dampf abließen, die protestieren in der Hauptstadt und an den Folgetagen auch in anderen Städten gegen die Sparpläne der Ampel. Der Grund: die Subventionen für Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung sollen gestrichen werden. Wir haben ja darüber schon hier hinreichend gesprochen. Und das ist natürlich längst nicht alles, was die Landwirte nervt. Denn da gibt es viele neue Gesetze von Herrn Özdemir, der ja Landwirtschaftsminister ist und der offenbar eine Agenda gerne mit durchziehen möchte, wie sie ähnlich in den Niederlanden stattfindet, nämlich eine schleichende, ganz hinterlistige Enteignung der Landwirte.
Ja, das ist das eine, aber es sind natürlich immer mehr Sympathisanten natürlich auch für die Landwirte. Das ist so ein bisschen der Initialfunke, der dort gerade läuft, weil ja nun auch die Hofmedien und natürlich auch die Blockparteien, die wir haben, CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke, das sind natürlich auch die Gruppierungen, die mittlerweile, ich sag mal, in Thüringen 37% der Bevölkerung als rechten braunen Mob bezeichnet. Und da darf man sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann sagen, pass mal auf, Freunde, ihr habt wohl Demokratie nicht verstanden. Wir haben einfach die Nase gestrichen voll von diesem Unsinn und der Zerstörungspolitik in Deutschland und wollen uns jetzt einer anderen Richtung widmen. Und wenn man dann als brauner Mob bezeichnet wird, dann wird natürlich das ganze Problem immer noch mehr verschärft. Was heißt das Problem? Die Situation und der Widerstand wird vergrößert und immer mehr Menschen rücken nun zusammen und sagen so, jetzt ist Schluss. Und das könnte schon ziemlich heftig werden, was da auf uns zukommt.
Könnte aber auch nicht. Wir werden es sehen, denn es sind natürlich einige Sparten, die sich den Protesten anschließen wollen, wie die Bahn, die Brummifahrer oder die Spediteure, eben auch die Landwirte. Gastronomie soll wohl auch inzwischen flächendeckend das Ganze unterstützen wollen. Der Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der hatte ja einen sehr heißen Januar angekündigt, wenn die Regierung bei den Kürzungen bleibe. Und er sagte, dann werden wir ab dem 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Und er ist inzwischen zurückgerudert mit seiner Wortwahl und hat eventuell auch Sorge, denn es heißt hier, er ist zurückgerudert und aus Angst vor Schwachköpfen mit Umsturzfantasien und extremen Randgruppen, die versuchen würden, die Proteste zu vereinnahmen. Ja, und Das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass viele Bürger sich dem jetzt anschließen. Ob die jetzt tatsächlich Schwachköpfe sind mit Umsturzfantasien, bleibt mal dahingestellt.
Naja, die Nummer der Politik und der Medien ist so abgenutzt, dass es einfach keiner mehr nutzt. Diese Geschichte Nazi und Rechtsextrem ist mittlerweile so inflationär verbraucht worden. Das ist ja ein Abnutzungskrieg der Worte, den wir da in Deutschland gerade erfahren. Und ich glaube, die meisten, die jetzt auf die Straße gehen, gehen gar nicht mehr auf die Straße, nur weil es da um irgendwelche Gelder oder Agrardiesel oder sonstige Dinge geht, sondern weil sie schlicht und ergreifend die Nase voll haben, auch von der Ideologie des Klimawandels, den sie nämlich großflächig auch nicht mehr glauben. Denn wenn man den Menschen mal tatsächlich die Frage stellt, was ist für sie das Wichtigste, da ist Klimawandel weit abgeschlagen, auch wenn die Medien versuchen, den Menschen immer das Gegenteil darzustellen. Aber die öffentliche Meinung ist etwas anderes als die veröffentlichte Meinung. Das wird hier deutlich.
Und das können wir auch nicht oft genug sagen und
Genau.
wiederholen. Hier war es wieder. Es kursieren ja auch Gerüchte, dass die großen Lebensmitteldiscounter inzwischen die Spediteure gewarnt hätten, andere sprechen sogar von Erpressung, sollten sie an den Demos und Streiks teilnehmen, dass sie die Zusammenarbeit kündigen würden. Andreas, irgendwie ist es ja auch verständlich.
Naja, man muss aber eines hier mal ganz klar sagen. Die Lebensmittelunternehmen stecken aus meiner Sicht offenbar, hier kommt wieder meine Meinung, mit der Politik unter einer Decke. Im Dezember 2019, nochmal ganz deutlich, auch wenn es wieder eine Wiederholung ist, hat Frau Merkel die großen Lebensmittelkonzernchefs eingeladen ins Bundeskanzleramt und es ist bis heute nicht herausgedrungen, was dort explizit besprochen wurde. Wir wissen aber, dass dann die Operation Sunrise, die ja in Hochtouren nach wie vor läuft, auch wenn wir davon momentan nicht sprechen, sie läuft weiterhin. Und genau diese Geschichte hat sich immer mehr jetzt im Prinzip entwickelt. Und wir sehen ja auch, wie die großen Konzerne in allen Bereichen durch diese ganzen Klimawandel- und Green Deal-Geschichten und so weiter unter einer Decke mehr oder weniger sich vereinen und Politik machen. Schauspieler machen Politik, Sänger machen Politik, Konzernchefs machen mittlerweile Politik. Und hier merkt man, wie die größten Größen letztendlich auch eingefangen oder, um es nicht besser zu sagen, sogar gekauft werden können.
Die namhaftesten Philanthropen dieser Welt machen Politik.
Ja, gut, das sind ja die Steuerer sogar. Aber die können natürlich auch einen Vorstand kaufen. Es ist leichter, die Vorstände von Konzernen zu kaufen, beispielsweise, als die Masse der Gruppen der normalen Bürger hinter sich zu bringen, die mittlerweile auch in ihrer Trägheit verhaftet sind.
Fakt ist auf jeden Fall, ihr Lieben, auch das sind ständige Wiederholungen bei Hermann und Pop. Bitte vorsorgen. Es muss nicht, aber es könnte eng werden mit manchen Produkten, die ihr denn doch täglich braucht. Und deswegen ist es sinnvoll, genügend Wasser da zu haben, genügend Brot, Reis, Nudeln, was immer ihr braucht, wenn ihr kleine Kinder habt, Windeln, Toilettenpapier und so weiter. Denn sollte es heiß werden, dann könnte es tatsächlich sein, dass dieser Streik länger wird, eskalieren könnte und die Läden einfach dicht sind. Und bevor dann tatsächlich das große Suchen nach Essen und nach anderem losgeht, solltet ihr euch auf jeden Fall abgesichert haben. Dazu gehören Streichhölzer, dazu gehört auch die Sichermachung von Strom, weil ein Stromausfall in Verbindung mit einem solchen Szenario kann natürlich ungeahnte Folgen haben.
Das ist der entscheidende Punkt, das glaube ich auch. Und da bin ich ja mit Mr. Blackout gerade im Gang in der Besprechung, denn wir werden dort auf dem Kongress genau diese Thematik besprechen. Vor allem aber auch soll der Schwerpunkt sein, wie geht es denn jetzt konkret weiter und wie konkret soll die Vorbereitung laufen, wenn es denn zum Blackout kommt. Ich habe natürlich ja auch unsere Vorbereitung, zum Beispiel mein Kräuterschnaps aus Karlsbad, weil ich gerne abends mal ein Gläschen davon trinke. Darf man hier Schleichwerbung machen? Nee, ist nicht so, darf man nicht, okay. Aber in Karlsbad gibt es nicht so wahnsinnig viel Kräuterschnaps. Und auf jeden Fall ist es so, es ist wirklich wichtig, vorgesorgt zu haben. Und was gerade auch den Strom anbelangt, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil man zum Beispiel mit den Maschinen, also den Stromaggregaten, die mit einem Motor laufen, die natürlich auch einen gewissen Lärmpegel haben, tagsüber gut klarkommt. Aber vor allem nachts ist es dann eben halt wichtig, dass es dann eben leise geht. Und dafür gibt es diese Akkumulatoren, EcoFlow und so weiter.
Gut, dass wir das auch noch mal gesagt haben. Und ich sage jetzt den Namen deines Lieblingsschnapses. Aber bitte nicht jetzt denken, dass er eine Schnapsnase geworden ist. Da passe ich schon auf. Aber es geht immer wieder, wenn das Essen ein bisschen schwerer mal am Abend war, was natürlich dann meine Schuld wäre, dann muss er seinen Becherowka eisgekühlt aus einem eisgekühlten Glas trinken. So, jetzt wisst ihr das nämlich auch. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen und auch nicht hören, Andreas. Vor allem möchte ich noch mal ein bisschen relativieren, dass deine Krisenvorsorge in Form eines Schnapses besteht, während andere Menschen zum Teil dann ums Überleben kämpfen.
Das ist mir völlig klar. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich eine Flasche Schnaps am Bett stehen habe für den groben Durst in der Nacht, sondern lediglich nach einem mal fettigen Essen. Du hast völlig recht. Nein, es geht wirklich, Scherz beiseite, natürlich darum, die wesentlichen Funktionen in Gang zu halten. Und das ist jetzt zum Beispiel wichtig, auch am 8. Falls beispielsweise auch mit einer solchen Situation mal ein Blackout einhergehen würde, was jetzt nicht damit in Verbindung zu bringen ist, immer vorbereitet zu sein. Und das Wesentlichste ist, am kürzesten überlebt man ohne Luft. Dann kommt bereits das Wasser. Also wichtig ist eben halt, dass man auch 3 Tage ohne Wasser wird lebensgefährlich. Und deshalb ist es wichtig, auch entsprechend immer gewisse Reservoirs sich anzulegen. Vor allem für die Leute, wenn mal irgendwann kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kommt und dann in den Supermärkten auch nichts angeboten wird. Das sind eben wichtige Dinge. Oder so eine kleine Pumpe, mit der man zum Beispiel Flusswasser sauber machen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man haben muss. Sowas gibt es ja auch.
Unglaublich, an was wir alles denken müssen. Vor allem, du hast die Luft erwähnt. Ich hatte gestern ein super spannendes Vorgespräch mit Dr. Ingfried Hobert, dem Ethnomediziner. Und der wird ja auch beim Kongress wieder dabei sein. Diesmal wird er uns Tipps geben, wie wir richtig zu atmen haben, um zum Beispiel unseren Körper wieder in die innere Balance, auch übrigens aus dem Säureverhältnis herauszubringen. Und wir haben da mal in unserem Telefonat bzw. in unserem Zoom-Gespräch haben wir ein paar Atemübungen gemacht, die er weitergeben will. Nur so viel, also das ist auf jeden Fall wichtig und das wusste ich in dem Sinne auch nicht. Wir sollen nicht durch den Mund atmen. Wusstest du das?
Ja, du hattest es mir gestern erzählt, weil du so begeistert von dem Telefonat zurückkamst. Und durch die Nase zu atmen, das ist das entscheidende Atmungsorgan natürlich. Wir wissen natürlich durch die vielen Flimmerhärchen, dass da natürlich ein natürlicher Mechanismus ist, vermutlich sicherer als jede Maske, die man trägt.
Ja, sagt er. Also diese Millionen Flimmerhärchen in der Nase, die halten einiges eben auch, was an Viren kursiert oder Bakterien, Erkältung oder Covid oder Flu oder was weiß ich, was das jetzt alles gibt, halten die zurück, während wenn wir den Mund aufmachen zum Atmen, kommt das natürlich ungefiltert herein und geht viel schneller, was eine Infektion angeht im Körper. Und wir sollen auch durch die Nase ausatmen. Ich habe dann, während wir gesprochen hatten gestern, habe ich das einfach mal versucht, alles durch die Nase zu machen. Und er sagt, die Nase reguliert auch, wie viel Sauerstoff der Körper überhaupt aufnehmen kann. Aber da wir meistens im Stress sind und flach atmen, kommt der Sauerstoff, den der Körper benötigt, durch das Mundatmen überhaupt nicht in den Körper rein. Und er hat empfohlen, dass wir mal so im Internet uns anschauen, das Thema Mouth Taping. Also das, ich weiß, jetzt guckst du schon wieder so, da kann man mit Andreas nicht drüber reden. Das heißt, es gibt jetzt weltweite Bewegungen, dass man sich nachts den Mund zuklebt, um durch die Nase zu atmen.
Also ich atme eben halt natürlich auch, wenn ich zum Beispiel unseren Berg hochlaufe, bei größeren körperlichen Anstrengungen, da reicht die Nase schlicht und ergreifend dann auch zum Atmen nicht aus. Also mit diesem Mouth-Taping, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube schon, jeder normale Mensch, der atmet ja normalerweise nachts durch die Nase auf. Auch ein und aus, wobei natürlich auch bei Polypen oder sonstigen Dingen oder Schnupfen, verstopfter Nase und das ist auch manchmal schwierig ist. Ich glaube ganz einfach nur, dass die grobe Nachricht schon verstanden ist und ich glaube, dass sie auch wirklich wichtig ist.
Genau, also Wir werden auch noch ein kurzes Interview zu diesen Themen hier veröffentlichen im Kanal und dann in Medias Res geht es dann im Kongress. Aber das war doch eine Nachricht, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich übe seitdem das Nasenatmen. Ist es nicht schön? Ich möchte zu einem Artikel kommen, der ebenfalls in der Berliner Zeitung erschienen ist. Und zwar versucht man sich da überhaupt an einer Art Einordnung, was diese Proteste, die jetzt bevorstehen sollten, von wem werden die initiiert? Wer steckt dahinter? Und ein Täter ist auf jeden Fall schon ausgemacht, nämlich Telegram.
Ach, natürlich Telegram. Als Täter, ganz klar, muss ja natürlich. Nicht AfD, sondern Telegram. Also es muss auf jeden Fall eins von diesen beiden Gruppierungen sein.
Ja, das gehört ja auch zusammen wie die Milch in den Kaffee. Auf jeden Fall heißt es hier, Sätze wie Knips der Ampel das Licht aus oder Nieder mit der Regierung, die fallen in den Gruppen des Kurznachrichtendienstes Telegram, in denen die Protestaktionen zum 8. Januar geplant werden, immer wieder. Nachdem die Bauernverbände zu einer Protestwoche aufgerufen haben, um gegen die Steuererhöhung für Agrardiesel zu demonstrieren, wollen jetzt auch zahlreiche Bürger, die gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, ab nächsten Montag auf die Straße gehen. Aber mit welchem Ziel? Und diese Frage zu beantworten, heißt es hier, fällt nicht ganz leicht, denn ständig werden auf Telegram neue Chatgruppen eröffnet. Eine in Stuttgart, die nächste in Berlin oder in Dresden. Die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 1.000 und 4.000. Teilnehmen an der Diskussion kann grundsätzlich jeder und das anonym. In manchen Gruppen werden nicht nur die jüngsten Steuererhöhungen für Landwirte diskutiert, sondern auch Beiträge zur Corona-Politik der Bundesregierung geteilt. Damit sind wir wieder bei den Corona-Leugnern. Und hier heißt es, einen Anführer oder eine konkrete politische Forderung scheint es dabei nicht zu geben. Andreas, es könnte sein, dass das demnächst ein Thema ist für Frau Faeser.
Naja, man hat natürlich Angst. Und zwar Angst vor dem mündigen Bürger. Ich weiß gar nicht, wenn man eine vernünftige Politik machen würde, die den Menschen dient, die der Demokratie dient, die tatsächlich nachhaltig ausgelegt ist im Interesse der Menschen und nicht im Interesse des eigenen Troges, aus dem man sich auf Kosten der Bürger bedient, die man auspresst oder öffentliche Rundfunkanstalten mit zwangsfinanziert und so weiter, dann hätten die überhaupt nichts zu erwarten. Das große Problem liegt ja auch darin, warum sind die Leute aktiv und gehen in Chatgruppen? Es dauert so lange, gerade in Deutschland, bis die Menschen auf die Barrikaden gehen. Gerade in einem Land wie Deutschland, die zum Eigenhass nach dem Zweiten Weltkrieg erzogen wurden. Und da ist es unglaublich schwierig, diese Menschen überhaupt wieder irgendwie in eine Richtung zu bekommen, selbsttätig zu denken. Und wenn die dann so auftreten, dann wird nicht diskutiert, wo liegt eigentlich unser Fehler in der Politik, sondern mit welchen Methoden wird das gemacht und suchen die Fehler wieder beim anderen.
So, also wir haben zwei ganz potenziell gefährliche Gegner. Das ist die AfD und das ist Telegram. Und das werden sicherlich die Themen der nächsten Tage und Wochen werden. Da hat ja zum Beispiel die SPD-Chefin, das ist, glaube ich, deine Lieblingspolitikerin zurzeit, Saskia Esken, gewarnt vor einer großen Gefahr für die Demokratie in Deutschland, nämlich was die AfD angeht. Sie spricht wieder einmal von einem Parteiverbot. Sie will den Höhenflug der AfD stoppen und sie sieht durchaus ein Verbotsverfahren gegen die AfD als eine Möglichkeit. Sie sagt wörtlich, ein solches Parteienverbot unterliegt zu Recht hohen Hürden, aber ich bin überzeugt, dass wir das immer wieder prüfen sollten. Das hat sie gegenüber der dpa gesagt. Und man müsse immer wieder darüber sprechen, um die Wähler wachzurütteln, sagt Frau Esken. Sind die nicht schon wach?
Ja, ich glaube, sie sind ihr zu wach. Und du weißt, du hast ja recht, Frau Esken ist natürlich meine Lieblingspolitikerin von der SPD. Alleine durch ihr betörendes, mildes Lächeln und diese feine Sensibilität, wie sie über Gegner spricht, das zeichnet sie aus. Und wenn sie dann schon so weit geht, dass sie sagt, wir müssen verbieten, also dann muss schon wirklich Holland in Not sein.
Ja, sie hat also gar keine gute Meinung von der AfD. Sie sagt, sagt also, die AfD sei Teil eines rechtsextremen Netzwerks, führe Listen unliebsamer Journalisten und richte Meldeportale für Lehrkräfte ein, die sich AfD-kritisch äußerten. Sie nutzt, sagt Frau Esken, also sie, die AfD, nutzt jedes Thema, um Menschen aufzustacheln. Das ist für mich ganz klar demokratiefeindlich. Die AfD verhöhnt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und will sie zerstören.
Ja, man merkt diese wirkliche erbärmliche Hilflosigkeit, die da mitstammelt. Die haut jetzt alle Vokabeln raus, aber mittlerweile sind die Vokabeln schon zu Ende. Und man diskutiert nicht darüber, dass die Antifa beispielsweise die Abgeordneten von der AfD veröffentlicht und deren privaten Wohnsitze und Adressen, um gegen sie gewalttätig vorzugehen. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Nein, nein. Schlimm ist, dass zum Beispiel jemand sagt, wir müssen uns um die eigenen Bürger kümmern. Denn das ist der Auftrag, den wir gegenüber den Wählern zu verantworten haben, wenn wir in der Politik sind.
Naja, also die Nerven liegen blank. Der Kittel brennt. Im September in diesem neuen Jahr wird ja in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt. Und das ist natürlich Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und in allen 3 Ländern, habe gerade noch mal eine Meldung von News vor mir, liegt die AfD in den Umfragen mit teils deutlichem Abstand an der Spitze. Und es wird nicht ausgeschlossen, dass sie in mindestens einem der Länder die absolute Mehrheit der Parlamentssitze erringen wird und eine Ministerpräsidentin, ich habe alles drin, Präsidenten und Präsidentin stellen könnte.
Na, wunderbar. Also was für mich hier noch ganz wichtig ist, die Blockparteien haben sich jetzt eine eigene Falle aufgebaut. Denn wenn es so sein wird, dass zum Beispiel in Sachsen die AfD mit 37% als stärkste Partei hervorgehen sollte, vielleicht sogar noch höher, das würde mich nicht wundern, so wie sich die Blockparteien zurzeit bewegen mit ihrer Brandmauer und ihren inflationären, totalitären Vokabeln. Und die zweite Kraft dann irgendwo bei 30% mit der CDU ist, aber keine von den Parteien bereit ist, mit denen zu koalieren, also mit der AfD, dann entsteht natürlich ein Problem, dass das Land dann nicht regierungsfähig ist. Und dann wird man wahrscheinlich sagen, ihr Wähler habt uns das eingebrockt, uns ein Ergebnis zu präsentieren, welches im Prinzip nicht zur Regierungsfähigkeit führt. Wenn ich jetzt überlege, welche Alternative wäre denn, CDU und Grüne zum Beispiel, die wären übrigens auch nicht in der Lage, mit absoluter Mehrheit dort zu regieren. Und die Grünen natürlich und die CDU sich ja komplett voneinander distanziert haben, weil die CDU in den letzten Monaten viele AfD-Positionen jetzt übernommen hat, was dann übrigens nichts rechtsextrem ist, ist ganz klar, weil es hat es ja die CDU gemacht. Und ursprünglich kommen diese Forderungen, zum Beispiel was die Migrationspolitik anbelangt, ja auch aus dem CDU-Parteiprogramm von 2002, welches wiederum die AfD damals dann übernommen hatte. Also diese Gemengelage ist so eindeutig und dieses mit zweierlei Maßmessen, das wird mittlerweile jedem noch so großen Dummkopf klar, mittlerweile sogar.
Findest du nicht, dass wir angesichts der Tatsache, dass wir gar nicht pro Parteiensystem sind, sehr viel über Parteien im Moment diskutieren müssen?
Ja, es ist ja leider das Thema, weil wir sehen gar nicht jetzt das Thema Parteien. Ich bin selber ganz klar gegen eine Parteiendemokratie, weil sie nicht funktioniert. Und ich habe darüber gesprochen, dass Parteien in Parlamenten verboten gehören müssten. Nicht eine Partei müsste verboten werden, sondern alle Parteien müssten verboten werden, und zwar im Parlament. Außerhalb des Parlaments können so viele Parteien sich entwickeln. Es gibt ja auch Anglervereine, wie sie wollen. Aber im Parlament muss die Korruption bekämpft werden. Und Parteien ist der größte Faktor der Korruption. Und aus diesem Grunde muss das da weg, ganz klar.
Ja, und wie soll die Regierungsform aussehen? Ein König, ein Kaiser, ein Fürst?
Nein, ich würde es einfach mit Demokratie versuchen, dass jeder Abgeordnete sich wählen kann in seinem Wahlkreis und kann dort reingehen. Aber er muss parteilos sein. Das heißt, nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich und nicht gegenüber einem Parteiführer. Das ist tatsächlich Demokratie.
Genau. So, danke schön, Herr Popp, für diese Ausführungen. Ganz kurz noch, wir bleiben noch ganz kurz bei den Parteien, denn das, was bei der Achse des Guten bei achgut.com veröffentlicht wurde, der Autor heißt Stefan Kloss, der ist Psychologiestudent und lebt bei Leipzig. Und der hat herausgefunden bzw. beleuchtet eine brisante Meldung, die in der Vorweihnachtszeit veröffentlicht wurde. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen hat den AfD-Landesverband Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. In einer 2,5-seitigen Medieninformation begründet das Landesamt für Verfassungsschutz diesen Schritt. Aber mehr Informationen gibt es nicht. Und genau das könnte, wie es hier heißt, zu einem riesigen Problem werden für das Landesamt und für die sächsische CDU. Die Pressemitteilung ist auf der Seite des Sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz abrufbar und darin wird im ersten Absatz Zeile 7 darauf hingewiesen, dass ein 134-seitiges Gutachten existieren soll. Und auf dessen Grundlage sei die Einstufung des AfD-Landesverbandes Sachsen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung, so heißt das, erfolgt. Der Autor hat dann das Landesamt um eine Kopie des Gutachtens gebeten, aber die Behörde teilte ihm wörtlich mit, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Gutachten nicht öffentlich zugänglich ist. Das Gutachten ist ein als Verschlusssache eingestuftes Dokument, das ausschließlich intern verwendet wird.
Ja, das ist eine lächerliche Entgleisung natürlich und ein Komplettversagen. Erst einmal muss jede Partei, die reinkommen will in das System, ein Parteiprogramm vorlegen. Das wird auf Herz und Nieren geprüft, bevor überhaupt ein Zulassungsverfahren erfolgt. Das ist offenbar durchgegangen und offenbar ist die AfD als eine ganz normale demokratische Partei erkannt worden. So, Punkt. Man hat sich auch überhaupt nicht drum gekümmert. Die Diskussion findet ja erst jetzt statt, wo sie stärker wird. Vorher hat es das ja gar nicht gegeben. Solange die klein ist, spielt das keine Rolle. Da kann sie sogar dienen, den Blockparteien, weil man mit den Ängsten des Rechtsextremen eben halt gearbeitet hat. Ich denke mit der NPD, die Republikaner, das sind ja alles so Gruppierungen gewesen in der Vergangenheit, die dem System als extreme Opposition dann letztendlich sogar dienen können, die man damit letztendlich sogar selbst installiert oder auch entsprechend sogar unterstützt. Aber jetzt wird es gefährlich für die ganzen Leute und jetzt fangen sie an plötzlich mit Rechtsextremismus. Das kann, und ich bin ziemlich sicher, in diesem Gutachten nur zustande kommen, indem man irgendwelche Aussagen von AfD-Politikern zugrunde gelegt und die sagen aber nichts aus, dass die Partei das Ganze macht. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann natürlich auch mit entsprechenden Personen eine Partei unterwandern, die nämlich genau die Aufgabe hat, solche Aussagen zu machen, um dann eben halt solche extremistischen Tendenzen zu unterstellen. Entscheidend ist ganz allein das Parteiprogramm und die ganz klaren Aussagen der führenden Personen und die schriftlichen Dokumente. Das ist der entscheidende Punkt.
Also es hat natürlich schon auch vorher Bestrebungen gegeben, die AfD zu verbieten. Das ist ja immer wieder passiert und auch schon seit Jahren. Spätestens als das mit der unbegrenzten Migration 2015 losging oder jetzt auch die grüne Energiewende. Wer das in Frage stellt, wird als Klimaleugner abgestempelt. Man kann ja, Andreas, wenn man das beobachtet, es ist ja ein Regierungsprogramm, das von Ampelparteien, von der CDU, ja die ganze Zeit unterstützt wird, auch von den Linken, Klimapolitik, Klimaagenda, Deindustrialisierung und so weiter. Und da inzwischen so gut wie jeder davon betroffen ist und die AfD im Moment tatsächlich die einzige Partei ist, die sich den Plänen entgegenstellt, wird es natürlich nicht weniger werden, der Zuspruch, sondern immer mehr. Und da die politische Klasse weiterhin unbeirrt an diesem Kurs festhält, ob bei Migration, ob beim Bürgergeld, das ist ja auch hart umstritten, oder eben bei der grünen Transformation der Wirtschaft, da ist an ein Abschwächen der Umfragewerte der AfD kaum zu denken. Jetzt hetzen die anderen, sind wütend, wollen verbieten, sagen, ihr seid extremistisch, ihr seid rechtsextremistisch. Wäre es nicht viel schlauer, über die Inhalte der Politik ein bisschen lauter nachzudenken und vielleicht auch Änderungen in Betracht zu ziehen?
Naja, dann hätten Sie natürlich ein Problem, denn dann müssten Sie ja zugeben, dass die politischen Aussagen die Menschen offenbar treffen, weil sie erkennen, dass sie vielleicht für sie günstiger sein können. Ob das denn so ist, das würde sich herausstellen. Aber dieses pauschale Unterstellen von Extremismus ist natürlich zu simpel. Nochmal, der Herr Merz hat zum Beispiel ganz klar versucht, zurückzurudern und versucht, über seine Partei letztendlich die Position der AfD wieder neu zu besetzen. Bloß mittlerweile haben sie ihren Ruf verloren. Denn mittlerweile ist es ja so, dass die CDU, die mal konservativ war, mittlerweile links mit den Grünen gemeinsam paktiert. Das ist doch die Situation. Und wenn sie denn sagen, okay, wir kommen damit nicht durch, dann rudern wir zurück und machen jetzt das Gegenteil. Ja, für wie dumm hält man eigentlich die Menschen, dass sie wirklich alle es nicht merken? Eine große Gruppe natürlich läuft blind durchs Leben und stolpert so durch. Aber es gibt immer noch einige denkende Menschen und es werden zum Glück immer mehr.
Ja, ist klar. Also wir befinden uns ja auch in dieser Zeit, wo das Dunkel aufgelöst wird, sich erst noch mal zeigen muss und das in aller Deutlichkeit und aller Stärke. Und da schauen wir gerade zu. Also auch zu diesem Thema kann man da durchaus seine Analyse machen. Wir haben vorhin eingestellt eine Twitter-Meldung von einem Marius Digidak, der schreibt über Claudia Roth. Das ist ja deine Zweitlieblingspolitikerin nach Frau Esken. Also Esken an erster Stelle, Roth, du hast schon einen guten Geschmack.
Ne? Ja, ich habe große Schwierigkeiten, mich mit diesen beiden Grazien auseinanderzusetzen und mich dazu entscheiden, welche ich noch toller finde.
Ja, genau. Zum Glück bin ich ja auch noch da.
Richtig.
Ja, ich kommentiere es nicht weiter. Und hier heißt es, also es geht jetzt um deine zweitliebste Politikerin, Claudia Roth ist eine der bekanntesten Grünen dieses Landes. Frau Roth teilt zwar gerne verbal aus, steckt aber ungerne ein. Und Frau Roth hat einen Künstler verklagt, der Karikaturen von ihr verbreitete. Das ging einigermaßen schief und Roth sollte für die Anwaltskosten der Gegenseite aufkommen, normalerweise zu zahlen ja aus dem privaten Geldbeutel. Der anwaltliche Beistand des verklagten Bürgers wunderte sich jedoch, als plötzlich die Anwaltskosten von einer Hate Aid GmbH geleistet wurden, also Hasshilfe GmbH. Eine Recherche ergab, der Verein unterstützt ausgewählte Betroffene digitaler Gewalt und wird jährlich mit 600.000 Euro staatlich gefördert. Klartext, Claudia Roth kann verklagen, wen sie will. Am Ende zahlt wer die Prozesskosten?
Ja, letztendlich wieder der Steuerzahler, ganz klar. Was mich dabei so interessiert, wir sind ja auch schon medial wieder rechtlich angegriffen worden mit Hate Speech von großen Illustrierten oder von irgendwelchen großen Magazinen, politischen Magazinen. Uns ist nie herangetragen worden, dass wir unsere Anwaltskosten dafür, dass wir die quasi von irgendeiner Form wiederbekommen. Und das war Hate Speech und es waren auch Unwahrheiten, ganz klar. Aber da spielt es dann doch keine Rolle. Es sind einige doch ein bisschen gleich. Das Volk und die Privilegien, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch den politischen Beleidigungsparagraphen. Das ist wirklich die Situation, was man kennt aus dem Feudalismus. Wenn mich jemand persönlich beleidigt, dann hat das nicht den Stellenwert juristisch gegenüber der Majestätsbeleidigung, nämlich eines Politikers. Das wird übrigens im Strafgesetzbuch festgehalten. Wenn ich einen Politiker beleidige, hat das einen anderen juristischen Stellenwert und ist zu ahnden gegenüber einer Privatperson. Das ist Feudalismus pur.
Dankeschön für diese fachgerechte Einordnung, Herr Popp. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Beispiel, was gelungene Ampelpolitik angeht, in Anführung natürlich, es ist wirklich beißend ironisch gemeint, denn es sind auch im Süden des Landes gerade mal wieder hunderte Jobs, die auf der Kippe stehen, weil die Stromversorgung nicht mehr garantiert werden kann. Und da ist die Rede von dem zwischen Chiemsee in und Salzach im Südosten Bayerns gelegene Chemiedreieck die Rede. Dieses Chemiedreieck gilt lange schon als Wirtschaftsmotor und natürlich auch als Jobgarant. Aber damit könnte jetzt bald Schluss sein, denn es reiht sich seit Monaten eine Hiobsbotschaft an die nächste. Die Firmen nehmen Reißaus oder siedeln sich gar nicht erst mehr an. Und unterm Strich stehen dort jetzt inzwischen weit über 1.000 Arbeitsplätze und der Ruf einer ganzen Region auf dem Spiel. Und das liegt jetzt an den hohen Energiekosten, beziehungsweise auch an der Frage, werden wir im entscheidenden Moment überhaupt genügend Energie zur Verfügung haben?
Ja, das ist für uns jetzt natürlich nichts Neues und für unsere Zuhörer auch nicht. Das, was man hier als Deindustrialisierung ausmachen kann, ist die Reindustrialisierung in USA. Ich hatte letztes Mal darüber gesprochen. Und so kann man das natürlich machen. Es ist logisch, wenn die Preise für Energie nicht mehr zahlbar sind, dann führt es natürlich zu diesen Verwerfungen. Und dann wundert man sich tatsächlich von Seiten der Politik, wenn die Leute auf die Straße gehen, egal unter welchem Vorzeichen, Agrardiesel oder sonst was, die sind ja alle betroffen mittlerweile.
Also ich will mal ein paar Beispiele nennen, die hier in diesem Artikel auch aufgeführt sind. Der ist erschienen bei Reitschuster. Zum Beispiel geht es um den Kunststoffhersteller Dyneon. Der hat vor einem Jahr angekündigt, sein Werk in Gendorf spätestens nächstes Jahr zu schließen. Grund: den dort produzierten Flurkunststoffen drohen in der EU weitgehende Verbote. Direkt von der Entscheidung betroffen sind zwei weitere in diesem Chemiedreieck angesiedelte Großkunden, die unmittelbar von Dyneon abhängig sind. Auch ihnen droht das aus. Und der Bürgermeister Johann Krichenbauer, der sagt, als Teilkompensation sollte dann das Großrechenzentrum in Burgkirchen eines spanischen Unternehmens samt 250 neuer Arbeitsplätze angesiedelt. Aber nun wurde bekannt, dass die Spanier Abstand genommen haben von diesen Plänen und eine Absage erteilt haben, dem berühmten Chemiedreieck. Der Grund: die Gemeinde kann die benötigte Versorgung mit 50 Megawatt, entspricht etwa dem Bedarf einer deutschen Kleinstadt, nicht garantieren. Und der Bürgermeister wird zitiert mit den Worten: weder die TenneT, ein Unternehmen, noch das Bayernwerk können diesen Strombedarf vor dem Jahr 2030 decken. So lange würde es dauern, bis eine geplante Leitung verlegt ist.
Naja, und wenn tatsächlich es bis 2030 noch so sein sollte, dass diese Politik insgesamt durchgezogen werden würde, dann wird ab 2030 mit Sicherheit immer noch keine Größenordnung dieser Dimension garantiert werden können. Also wir sehen hier so die Hilflosigkeit, die hier läuft, und vor allem die Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft und damit auch für die Europäische Union, die nämlich bald den Bach runtergehen wird, weil ihr das Geld ausgeht. Die EU ist dann am Ende, wenn Deutschland das Geld ausgeht.
Ja, und man kann das hier, glaube ich, endlos aufzählen. Ja. Hiobsbotschaft über Hiobsbotschaft, auch eine Firma aus der Schweiz, die neben dem Umspannwerk eine Großspeicheranlage errichten wollte, hat inzwischen dem Rathaus mitgeteilt, dass es doch nicht ins Chemiedreieck will. Und es ist eine ganze Liste, die Reitschuster hier aufgeführt hat. Und das Ganze geht eigentlich in dieselbe Richtung, die wir jetzt seit einigen Jahren hier diskutieren. Und nächste Meldung ist, dass der Chef des Energiekonzerns E.ON, Leonhard Birnbaum heißt der Mann, in diesem Jahr massiv ansteigende Strom- und Gaspreise erwartet. Er sagt der Rheinischen Post gegenüber: Strom und Gas drohen nach den bisherigen Preissenkungen ab 2024 wieder teurer zu werden. Ursache natürlich die Erhöhung der Mehrwertsteuer beim Gas, der Wegfall der Dämpfung der Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber auf die Preise beim Strom. Und es gibt zusätzliche Effekte. Also wenn man sich das anschaut unter dem Strich, Andreas, was die Ampel tatsächlich in 2 Jahren geschafft hat, nachdem, auch das sei immer wiederholt, ja Herr Habeck bei Dienstantritt angekündigt hat, dass sich das Antlitz des Landes verändern wird, dann fragt man sich wirklich unwillkürlich, sind die so unbeholfen, sind sie so dumm oder liegt ein Wille, ein Wollen vor?
Na gut, also eine Agenda schließt die Dummheit der Akteure nicht aus, das muss man ganz klar sagen. Aber dass hier eine Agenda vorliegt, egal wer jetzt die Entscheidungen zu verkünden hat, ob das ein unfähiger Mensch ist oder auch ein fähiger. Der Vorteil bei Unfähigen besteht oft darin, dass sie das selbst glauben, was sie sagen. Ein Fähiger, der ist ja bewusst eben halt der Lüge, wenn er etwas anderes sagt, als er eigentlich weiß. Denn wir unterscheiden ja auch auch in der Politik, zwischen Lügner und den Verlogenen. Der Lügner kennt den Kern der Wahrheit, der Verlogene, der glaubt selbst das, was er sagt. Den meisten Politikern braucht man aus diesem Grunde überhaupt nicht widersprechen, sondern nur einen Moment warten, dann macht das eh von selbst und das mit derselben Vehemenz wieder.
Schön gesagt. Also auch im neuen Jahr. Was wolltest du sagen?
Kommst du noch auf die Überschwemmungsgeschichten, weil das ja auch damit zusammenhängt, jetzt mit dieser Schuldenbremse. Ich weiß nicht, ob du das mit drin hast heute.
Ja, können wir natürlich sofort machen, denn das ist natürlich ein wichtiges Thema. Die Deiche werden immer instabiler, heißt es, nach den starken Regenfällen bleibt die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands extrem angespannt. Und es wird jetzt gewarnt überall, dass die Weichen oder die Wassermassen, die Deiche aufweichen, dass die Einsatzkräfte und Helfer bis zur Erschöpfung Sandsäcke schleppen in Oldenburg, um Oldenburg herum. Und du hast dir das Thema auch mal ein bisschen näher angeschaut.
Naja, das Perfide, was dabei ist jetzt, der Weil, Stefan Weil, das ist ja der Ministerpräsident von Niedersachsen. Ich komme ja mal ursprünglich aus Niedersachsen, deshalb beobachte ich das so immer so ein bisschen. Und er spricht ja jetzt von den Klimawandel-Auswirkungen durch den Regen. Und das ist natürlich wirklich eine Beleidigung mittlerer Intelligenz. Hier versagt die Politik komplett wieder einmal. Nicht nur wie im Ahrtal damals, sondern jetzt auch, wie wir sehen, dass die Deiche nicht wirklich intakt gehalten wurden, wie sie es hätten sein müssen. Und das Zweite ist, man hat hier ein Fehlmanagement gebaut. Diese ganze Überschwemmungskatastrophe ist ja weitgehend hausgemacht. Diese Regenperioden, wie wir sie zurzeit gerade haben, sind vielleicht jetzt überdimensional groß, aber nicht völlig unnormal. Es ist ein Irrtum, wenn man uns das versucht zu erklären. Man muss eines wissen, es gibt ja sogenannte Talsperren. Der Harz ist voll mit diesen Talsperren. Nehmen wir die Oka-Talsperre. Eine Talsperre ist ein widernatürlicher Eingriff in die Natur. Da wird ein Fluss gestaut, um ein Wasserbecken zu erzeugen, um dann die Menschen dort mit Wasser zu versorgen in den trockenen Zeiten im Sommer. Alles gut. Es gibt dort bei diesen Sperren ein spezielles Wassermanagement. Und man weiß, wenn eine Sperre ein gewisses Niveau überschreitet und wir sehen anhand des Wetterberichtes, dass die Wahrscheinlichkeit groß wird, dass irgendwann dieses Ding überschwemmt und dann irgendwann diese Talsperre in Gefahr gerät, weil das ist ja ein stabiles Bauwerk, aber es muss gemanagt werden. Deshalb gibt es die Möglichkeiten, aus diesen Stauseen im Vorfelde einmal Wasser abzulassen, kontrolliert und in geringen Mengen. Das hat man hier offenbar nicht getan, sondern man hat gewartet, wieder besseren Wissens aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, bis die Talsperre so voll war, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt dringend handeln und dann hat man plötzlich gigantische Wassermassen, also nicht mehr kontrolliert im Vorfelde, sondern mit einem Rutsch große Wassermassen reingelassen und dadurch geht dann beispielsweise in die Oka, dann beispielsweise in die Aller das Wasser hinein. Mythen an der Oerze ist ja die Mündung der Oerze, der Oka. Und was hier stattfindet, das ist für mich ganz wichtig, ist, dass man dadurch quasi diese Flutwelle regelrecht erzeugt hatte. Und diese Erzeugung der Flutwelle, diese Überschwemmungsgebiete, die man hätte anders managen können, die dienen jetzt wiederum als Anlass für die Politik zu sagen, wir haben eine Naturkatastrophe natürlich aufgrund des Klimawandels, das ist völliger Unsinn. Und aus diesem Grunde müssen wir jetzt unbedingt wieder etwas in Sachen Klimapolitik tun. Und unterm Strich gesehen sind dann hier wieder die Bauern die Leidtragenden, deren Weizen dann unter Wasser steht und das hält es eben halt nicht lange aus. Ich möchte das nochmal kurz klar machen. Und jetzt kommt der Bund und sagt, wir müssen dann von der Schuldenbremse jetzt abwandeln. Wir müssen das also diesen Schuldendeckel jetzt wegnehmen, aufgrund der Tatsache, dass uns eine Naturkatastrophe überrascht hat. Und das ist einfach die Unwahrheit.
Ja, überraschen kann eigentlich nach dem Ahrtal überhaupt nichts mehr. Und normalerweise hätte man sich diesem ganzen Thema intensiv zuwenden und widmen müssen, was eben Hochwassergefahren im Land angeht. Aber es scheinen andere Länder einfach wichtiger zu sein als Deutschland. Und es geht ja auf der einen Seite, wie du sagst, um dieses Wassermanagement, auf der anderen Seite aber auch um das Krisenmanagement. Und da hat sich eben auch in der Bild-Zeitung die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, geäußert und der ist wohl der Kragen geplatzt und sie sagt, die Defizite sind eklatant, besonders auch jetzt bei der materiellen Ausstattung, so sei nach der A-Flut das politische Bewusstsein für Krisenlagen zwar erwacht, aber davon sei nicht mehr viel übrig. Und sie sagt, es gibt zwar ein Konzept, aber die Umsetzung sei wegen mangelnder Haushaltsmittel ins Stocken geraten. Und sie sagt, man braucht natürlich auch eine bessere Ausstattung für Katastrophenfälle in Deutschland. So sei bislang nur ein mobiles Einsatzmodul umgesetzt worden statt der geplanten 10. Und in den Modulen sollen bis zu 5000 Menschen auch temporär mal untergebracht und versorgt werden können, wenn ihre Heimstätte durch eine Katastrophe zerstört wird.
Und das ist genau der Punkt, den die Menschen jetzt erkennen und deshalb auch auf die Straße gehen. Weil hier letztendlich nur noch die Politik auf den Klimakarneval produziert ist und fokussiert ist. Die wollen letztendlich ihre COP-Session machen, ihre COP-Party und ihre Klimakarnevals und gehen dorthin und machen dann Tralala und Hopsasa. Es ist überhaupt keine Zeit, kein Geld und auch keine personalen Ressourcen mehr da, um sich für die Menschen einzusetzen, die einfach nur ein Leben leben wollen. Das heißt, die Instandhaltung der Deiche, ein korrektes Wassermanagement und all diese Dinge, die wir hier gerade haben. Es interessiert sich von der Politik keiner mehr für die Menschen, weil sie alle damit wirklich darauf fokussiert sind, dieses System in diese Einweltregierung zu überführen.
Ja, da kommen wir auch gleich mal dazu, zu dieser Einweltregierung. Es dürfte einfach auch unter die Überschrift die Zeichen der Zeit fallen. Denn das ist das, was Christopher Vasey, der wunderbare Schweizer Naturheilpraktiker, in seinen Büchern so gut beschreibt, in seinem zuletzt erschienenen Die Verstandesherrschaft, wo er sagt, da spricht er ja von den beiden Gehirnhälften des Menschen, das Vorderhirn und das Hinterhirn. Das Vorderhirn ist der materialistische Verstand. Das Hinterhirn ist der Sitz der Seele, der Empfindung, des Geistes, des Inneren, der Intuition. Und im Laufe der letzten tausende Jahre ist der Mensch mehr und mehr dazu übergegangen, das Hintere, das Innere, zu überhören, zu übersehen und stattdessen den rein materialistischen Gedanken im Leben als roten Faden einzurichten. Und da wir Menschen ja Gewohnheitstiere sind und das sich immer mehr potenziert, sind wir jetzt an diesem Ende dieser alten, dunklen Zeit auch da angekommen, wo der Mensch praktisch das Innere kaum noch in Bewegung bringen kann und es wird vor allem von außen gar nicht mehr genährt. Also es gibt ja kaum noch Politiker, die empfehlen, geht raus, geht in die frische Luft, umarmt einen Baum, ernährt euch gesund, treibt Sport. Habe ich schon viele Jahre lang so gut wie nicht mehr gehört. Anstattdessen werden Spritzen empfohlen, wenn es irgendwo hakt, wenn die Nase läuft, ja, dann lass dich mal impfen. Das ist das kalte, nüchterne, materialistische Denken.
Naja, das ist schon immer so gewesen, in dem Moment, wenn kleine elitäre, feudale Gruppen eine große Masse unterdrücken wollen, dann bedeutet das, dass sie aus dem Eigenbewusstsein, aus der Eigenverantwortung und auch aus der geistigen Anbindung herausgedrängt werden. Und das ist auch der Grund, warum der Mensch das Verstandesgehirn so extrem überzüchtet hat und überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, dass das Kleinhirn ein wesentlicher, nämlich der wesentliche Faktor überhaupt ist, während das Großhirn, der Verstand, eigentlich nur ein einfaches Werkzeug ist. Und das Kleinhirn wird so wie eine Art anachronistisches Relikt aus der Steinzeit gesehen, so ungefähr. Das hat gar keine Funktion, weil keiner darüber nachdenkt, wer gibt eigentlich dem Körper den Befehl, dass ich regelmäßig atme, bei einer zu hohen Körpertemperatur anfangen zu schwitze, dass ich beispielsweise ganz bestimmte Dinge ausführen kann, wie zum Beispiel die Hand zu einer Tasse führen, um meinen Kaffee zu nehmen. Das sind ja keine Verstandesprozesse, die da eine Rolle spielen, sondern das sind Prozesse, die aus dem Kleinhirn gesteuert werden. Das ist die große Organisation, die Schöpfungsarchitektur, die sich da zeigt in ganz normalen Dingen, die wir hier erleben können. Und genau dieses Kleinhirn, was eigentlich das Großhirn sein sollte, haben wir sträflich vernachlässigt. Das ist die eigentliche Erbsünde, von der man immer wieder spricht. Und genau daraus können wir unglaublich viel lernen. Nun ist natürlich schon so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen. Und das Kleinhirn können wir nicht mal eben groß machen. Aber wir können versuchen, einen Gegentrend einzuleiten. Ich bin selbst davon betroffen gewesen, weil ich geistig, der Geist sitzt im kleinen Hirn, schwer behindert war durch eine sehr starke Überzüchtung des Verstandes. Hochüberzüchtete Verstandesakrobaten sind in den meisten Fällen automatisch geistig schwer behindert. Und diese Behinderung, die kann man natürlich wieder versuchen wettzumachen, aber nur dann, wenn man sie sich erst einmal bewusst macht. Und genau daran arbeite ich auch seit vielen Jahren, bin auf einem guten Weg und hoffe, dass ich da noch weiterkomme.
Also immer wacker, kleiner Racker. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Entwicklung. Und was ich hier gerade so ein bisschen ins Lächerliche ziehe, es wird nicht ernst gemeint. Es ist übrigens das Grundlagenwerk der drei grünen Bücher, die Gralsbotschaft von Abdruschin, die uns beide auf diesen Weg geführt hat, dass wir beide tatsächlich jeden Tag bewusst daran zu arbeiten versuchen, dass wir mehr und mehr in die Innerlichkeit unseren Weg zurückfinden, den wir wahrscheinlich, wir sind ja nun Anhänger der Reinkarnationslehre, die auch wissenschaftlich sehr gut begründbar ist und übrigens auch bibelhistorisch, sind wir ja alle auf den falschen Weg gekommen. Und die Herausforderung für uns Menschen ist tatsächlich, im Lichte der Wahrheit uns zu entwickeln. Aber dazu gibt es ja immer auch Einzelheiten in den Abendgebeten und vor allem jetzt auch in unserem Kongress, wo Christopher Vasey genau dieses Thema für die Zeit vor dem Durchbruch oder im Durchbruch, wir sind ja schon drin, genau beschreibt, was die Herausforderungen sind. Nächstes Thema, Andreas. Viele beschäftigen sich mit einer Analyse, was hat das Jahr 2023 an Veränderungen gebracht und eine Prognose, was wird das Jahr 2024 bringen. Und da ist bei Zero Hedge, dem amerikanischen freien Portal, ein Artikel erschienen mit der Überschrift, das ist das Jahr, in dem die globale Regierung Gestalt annimmt. Das ist ein wichtiger Artikel, den du dir näher angeschaut hast. Und es geht hier um die totale Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens für jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten, was offenbar nach wie vor das Ziel ist. Und wir sollten bei allen tagespolitischen Entwicklungen das nicht aus den Augen verlieren. Deswegen hast du beschlossen, dir das alles mal ein bisschen näher zu Gemüte zu ziehen. Und klar ist ja, dass die Mikrobe eine Beschleunigung dieser globalistischen Agenda markiert. Ein verrücktes Rennen zu der Ziellinie, das durch dann die weiteren Entwicklungen des Wachwerdens der Menschen kurz vor dem Sieg an Schwung verloren zu haben scheint. Aber eigentlich hat es das nicht. Das Rennen läuft nach wie vor. Das Ziel hat sich auch nicht geändert. Auch wenn die Agenda in den letzten Jahren ein bisschen in den Schatten getreten ist. Wie sähe denn diese potenzielle Weltregierung tatsächlich aus?
Gut, wie die aussieht, ist vielleicht interessant. Vielleicht sollten wir erst einmal darüber sprechen, was wir nicht sehen werden, also wie sie nicht aussieht. Und das analysiert Zero Hedge in diesem Artikel wirklich ganz ordentlich, muss ich ehrlich sagen. Diese sogenannte sich entwickelnde Weltregierung, die wird sich nicht selbst deklarieren. Ja, es wird also nicht sagen, wir sind die Weltregierung. Es wird also nicht eine offizielle Weltregierung geben, zumindest nicht für eine lange Zeit. Das ist eine Lektion, die man aus Covid gelernt hat. Das heißt, sie werden die Nationalstaatlichkeit offiziell nicht abschaffen. Das ist der Weg, den wir jetzt erkennen können. Wir können sicher sein, dass Klaus Schwab oder wer auch immer nicht in allen Fernsehsendern der Welt auftauchen und verkünden wird, dass wir jetzt alle Bürger der Welt sind und dass es keine Nationalstaaten mehr gibt.
Also das Wording, die Narrative, das Framing, das wird nicht gekennzeichnet werden durch dieses direkte Wording. Man will wahrscheinlich verhindern, dass es zu einem Widerstand kommt, wenn man die Wahrheit sagen würde. Demnach können wir auch keine offene Erklärung erwarten über einen sogenannten Wechsel des Systems. Man wird uns wahrscheinlich auch nicht sagen, dass wir unter einem neuen Modell vereint sind. Stattdessen wird wohl eher die Illusion aufrechterhalten oder vermittelt werden, dass Regionalität und oberflächliche Unterschiedlichkeit einen Mangel an echten Wahlmöglichkeiten in der gesamten politischen Landschaft verhindern.
Genau so ist es. Also ich gehe mal davon aus, Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, Demokratie, Tyrannei, Monarchie, das sind alles Begriffe und die werden immer mehr an Bedeutung verlieren. Noch mehr, als sie es jetzt ohnehin schon getan haben. Aber sie werden natürlich nicht ganz aufgegeben werden. Auch das ist wichtig. Man braucht ja immer irgendwelche Überschriften, um die Menschen letztlich zu kanalisieren in ihren Denken. Die Globalregierung zeigt sich also eher als eine Ansammlung von Nationalstaaten für die Menschen, die nur dem Namen nach existieren und oberflächlich betrachtet unterschiedliche Regierungssysteme sogar betreiben. Aber alle auf denselben Grundannahmen beruhen und einer eben nicht gewählten und nicht deklarierten höheren Autorität unterstellt sind.
Man merkt es ja auch daran, dass Klaus Schwab oder auch Herr Harari oder so sich jetzt gar nicht mehr so oft äußern. Ja. Schwab hat ja einmal oder mehrere Male im Brustton der Überzeugung öffentlich vor Kameras gesagt, ja, also wir haben die Regierungen ja in der Hand und die machen, was wir sagen und so weiter. Diese ganzen Ziele, die sie damit verfolgt haben, die wahrscheinlich auch weiterverfolgt werden, die werden nicht mehr kommuniziert. Das kann man genau erkennen. Und man merkt ja auch, wenn ein bisschen mehr Wahrheit in die Themen kommt, dann wird sofort relativ aggressiv reagiert, sehen wir jetzt bei der AfD. Die Agenda der AfD könnte die Agenda der sogenannten Globalelite durchaus gefährden. Lass uns aber jetzt mal zu den drei Hauptsäulen kommen dieser globalen Herrschaft, über die wir uns gestern Abend ja schon unterhalten haben. Diese drei Hauptsäulen lauten für 2024 digitales Geld, digitaler Ausweis und Klimaaktivismus und Aktionen. Und der Autor geht hier auf jede der drei Säulen ein. Du könntest uns ja mal, Andreas, ein bisschen näher informieren über das Thema digitales Geld. Das interessiert bestimmt viele Menschen.
Ja, mit Sicherheit. Also über 90% der Länder der gesamten Welt sind ja derzeit dabei, eine neue digitale Währung einzuführen, die von ihrer Zentralbank dann, also regional, vermeintlich ausgegeben wird. Vollständig digitales Geld ermöglicht dir aber die totale Überwachung jeder Transaktion. Also jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, ist die Überwachung 100%. Und wenn die Währung, wir haben das schon öfters besprochen, sogar programmierbar ist auf jeden Einzelnen, also das heißt, du kannst mit 100 Euro etwas anderes kaufen als ich, weil sie dir nämlich zugeordnet ist. Und wenn ich sie jetzt bekomme, dann bekommt sie einen anderen Status. Ist also kein anonymes Geld mehr. Also wenn die Währung programmierbar ist, das ist tokenisiertes Geld, dann würde sie auch die Kontrolle über jede Transaktion ermöglichen. Ein potenziell dystopischer Albtraum, der da quasi am Horizont steht, der die Rechte aller verletzen wird, die gezwungen sind, diese Währung zu nutzen. Die meisten CBDCs, so heißen diese Währungen der Welt, werden zwar theoretisch voneinander getrennt sein, also quasi autark, aber die meisten sind so kodiert, dass sie einander erkennen und miteinander interagieren können. Sie werden also alle von der gleichen Handvoll von Tech-Giganten gleichzeitig programmiert. Und auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums, da wird das alles auch voll bestätigt. Und nochmal auf den Herrn Schwab zu kommen, der ja genau wie dann Harari und so weiter oder auch beispielsweise Bill Gates, der gesagt hat, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen, die nehmen sich zurück. Der Größenwahn hatte sich gezeigt schon. Und jeder muss wissen, es sind immer noch dieselben Personen, die dahinter stehen. Aber die Menschen haben es vielleicht doch eher erkannt, als man noch gehofft hatte. Und jetzt zieht man sich da ein bisschen mehr zurück und ist da so in der bescheidenen Zurückhaltung.
Was nicht heißt, dass die Ziele aufgegeben wurden. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Übrigens ganz kurz, by the way, Zero Hedge, es ist ja eine Seite freier Medien, die von mehreren Autoren betrieben wird, die haben diesen Artikel übrigens übernommen, und zwar von einer Webseite, die heißt Off Guardian und der Autor nennt sich hier Kit Knightley. Sein Ziel ist es, den Mainstream herauszufordern, die Narrative, die so entwickelt werden, zu durchleuchten. Und von dort kommt dieser Artikel in Wirklichkeit oder in Wahrheit. Also das wollte ich jetzt nochmal der Ordnung halber dazu fügen. Ich möchte gerne mit dir, Andreas, zu dem zweiten Punkt kommen. Das heißt, die digitale Identität. Das ist ein Thema, das wir hier schon lange besprochen haben. Und natürlich durch die Mikrobe sind wir dem Ziel offenbar schon ein bisschen näher gekommen, ob gewollt oder nicht. Die Propaganda arbeitet hier wieder mit der Angst. Digitale Identität zum Beispiel wird gewarnt vor Terrorismus. Die digitale Identität soll angeblich die Menschen dann in Sicherheit bringen. Das soll die Losung sein. Zum Beispiel auch beim Thema illegale Einwanderer. Ja, die digitale Identität, die wird dann die Grenzen sichern. Oder eben Pandemien. Naja, in Wahrheit wird mit der digitalen Identität natürlich es sehr leicht sein zu verfolgen, wer sich die Spritze hat geben lassen und wer nicht und wer das auch nicht will. Zum Beispiel Thema künstliche Intelligenz. Irgendwann wird die digitale Identität beweisen, wer ein Mensch ist und wer nicht. Oder nehmen wir das Thema Weltthema Armut. Ja, die digitale Identität wird dann die finanzielle Eingliederung fördern.
Ja, und das ist tatsächlich so, dass man mit diesen primitiven Schlagzeilen aus Angst und Lösungen, denn viele werden sogar sagen, ich möchte ja, dass alle geimpft sind beispielsweise, denn die sind ja als Einzige geschützt und können nicht mehr anstecken. Das ist ja immer noch bei einigen Leuten die Denke, die dahinter steht. Mit diesen primitiven Schlagzeilen kann man nicht denkende Menschen natürlich auch relativ schnell erreichen. Auch die Sorge, dass dieser digitale Identitätsdienst eine Bedrohung für die Menschenrechte darstellt, genau wie bei diesen CBDCs, das wird man dann eher abtun. Die anerzogene Trägheit vieler Menschen dient dann natürlich zu, dass die Menschen das auch akzeptieren werden, zu großen Teilen, aber eben nicht zu allen Teilen. Auch hier geht es nur um die Interoperabilität. Die NGOs verwenden hier genau dieselbe Sprache, Interoperabilität, das heißt die Zusammenhänge auch dieser digitalen Identität, dass man auf der gesamten Welt diese Dinge von jeder Stelle aus überprüfen kann. Also nicht irgendwelche regionalen Identitätssysteme. Die Liste der nationalen Regierungen, die die digitalen IDs einführen wollen, die wird übrigens immer länger. Und die werden sich dazu ebenfalls mit Unternehmensriesen zusammentun. Das wird also alles zentral gesteuert. Heute wissen wir, es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen 195 vernetzten digitalen Identitätsplattformen und einem einzigen globalen Identitätsprogramm.
Weswegen dieser Zeitpunkt Mai 2024 so wichtig ist, an dem Jahr oder in diesem Monat wird die WHO versuchen, diesen globalen Pandemievertrag unter Dach und Fach zu bringen. Damit wären sie diesem Schritt natürlich erheblich voraus. Meine Frage ist jetzt, wie kann denn die offizielle Politik innerhalb dieser wirklich dystopischen Rahmenbedingungen Gesetze erlassen, ohne aufzufliegen, dass man ja in Wirklichkeit nur globale Anordnungen umsetzt?
Naja, dafür gibt es ja den Klimawandel. Das ist eine Art trojanisches Pferd der menschenfeindlichen Technokraten. Das haben sie entwickelt, welches man ja längst aufgebaut hat. Diese Karte wird immer gezogen.
Ja gut, aber die Karte wird ja auch von vielen inzwischen gar nicht mehr ernst genommen. Die Frage ist halt, wie das umsetzbar ist. Im Jahr 2010, das ist vielleicht nicht uninteressant, haben ja schon namhafte Klimaexperten behauptet, dass die Menschen nicht weit genug entwickelt seien, um den Klimawandel zu bekämpfen und dass es wörtlich notwendig sein könnte, die Demokratie für eine Weile auf Eis zu legen. Kurz gesagt, Staaten werden nicht in der Lage sein, globale Krisen wie den Klimawandel zu lösen, Solange sie ihre Souveränität nicht aufgeben.
Genau so will man es. Wir sehen natürlich auch, welche Schwierigkeiten auftreten, weil es könnte nämlich scheitern, dieses System. Aber alle nationalen Regierungen wurden ja bisher eingenordet, dass der Klimawandel ein dringendes Problem ist, das eine globale Zusammenarbeit zur Lösung erfordert. Und so veranstaltet man ja schon seit Jahren die großen Klimadarbietungen auf der Welt, wo man sich trifft und Party hat, auf denen man internationale Abkommen dann unterzeichnet. Mittlerweile ist es auch komplett out, das absurde, längst widerlegte Klimamodell zu hinterfragen. Es ist quasi zu einer Religion geworden. Wir wissen das und reden oft darüber. Gerade in Deutschland hat man ja wirklich Erfahrungen mit religiös vermittelten Ideologien, die dann im Totalitarismus enden. Aber offenbar ist man wieder einmal blind. Landwirtschaft und Lebensmittel, öffentliche Gesundheit, Energie und Verkehr, Handel, Steuer, Ausgabenpolitik, sogar Bildung. Nahezu jeder Bereich der Regierung wird jetzt potenziell durch den unter seriösen Wissenschaftlern schwer umstrittenen Klimawandel abgedeckt.
Wir haben ja hier vor einigen Monaten eine Meldung rausgebracht und auch besprochen, nach der nachgewiesen wurde, dass an den Universitäten, weltweit an vielen Universitäten, ja jetzt Schulungsprogramme durchgeführt werden, dass jedes Problem, das auf der Welt auftritt, in Zusammenhang bzw. als Ursache den Klimawandel haben soll. Und wer da am kreativsten ist, so nach Relotius-Manier, der ist ganz vorne.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich die Aufgabe natürlich auch, haben wir auch schon oft gesagt, muss immer wiederholt werden, des Journalismus. Der Journalismus ist offiziell aufgegeben worden im sogenannten Wertewesten. Man will alles versuchen, mit dem sogenannten Klimawandel, der unter, wie gesagt, seriösen Wissenschaftlern umstritten ist, will man alles begründen, um die Agenda irgendwie durchzuziehen.
Ja, und die seriösen Wissenschaftler, Andreas, die kommen ja gar nicht mehr zu Wort. Also die nicht auf der Payroll der großen Funktionärs-Global-Leaderships stehen, sondern die Funktionäre mit wissenschaftlicher ehemaliger Ausbildung. Man braucht ja überhaupt keine eine Weltregierung mehr, sondern nur noch ein einziges Gremium von angeblich unparteiischen internationalen Klimaexperten, die den Planeten retten sollen. Schauen wir durch die Linse des Klimawandels, dann wären diese Experten befugt, jeder Nation auf dem Planeten die Regierungspolitik in fast jedem Lebensbereich, du hast sie ja gerade mal aufgezählt, zu diktieren.
Genau, so wird das sein. Aber man wird dann auch nicht erklären, dass es sich denn um eine Weltregierung handelt, sondern man wird den Menschen sagen, dass es keine einzige globale Währung geben wird, sondern Dutzende digitaler Währungen, die ein harmonisches Zahlungsökosystem schaffen. So wird man es darstellen. Und es wird keinen einzigen globalen digitalen Identitätsdienst geben, sondern eine Reihe miteinander verbundener Identitätsnetze, die den freien Datenfluss zur Förderung der Sicherheit ermöglichen. So wird man es darstellen. Und es wird auch keine globale Regierung geben, sondern internationale Gremien von unparteiischen Experten, die von der UNO ernannt werden und politische Empfehlungen abgeben. So wird das Framing sein zur Verschleierung der tatsächlichen Fakten.
Ja, ja, das ist diese Zeit, das ist das Nadelöhr, über das wir sprechen schon lange. Und wer sich zum Beispiel mit der Bibel beschäftigt, wo das jüngste Gericht angekündigt wurde, schon vor tausenden Jahren durch große Propheten wie Elias oder Ezekiel oder Jeremias oder Jesaja, der ist darauf vorbereitet bzw. kann erkennen, wenn auch in der Johannes-Offenbarung des Neuen Testamentes beispielsweise die apokalyptischen Reiter aufgezählt werden, in welcher Funktion die daherkommen. Und es heißt dann, es ist die Rede von weltweiter Bedrängnis, von weltweitem Druck auf die Menschen. Und diesem Druck kann nur widerstehen, wer gleichzeitig sich selber von innen her stabilisiert und seinen eigenen Druck aufbaut. Vielleicht kannst du zu diesem Druckverhältnis noch mal was sagen.
Ja, das ist entscheidend natürlich, weil man natürlich in diesem Druck steht, wenn man nicht wirklich fest mit dem Licht verbunden ist, dann merkt man natürlich, wie die tägliche Nachrichtenlage physisch quasi meinen Körper regelrecht erdrückt. Und wenn ich dann keinen Gegendruck von innen aufbaue, und wie entsteht Gegendruck? Das entsteht durch innere Bewegung, nicht durch Lethargie, nicht durch Trägheit, sondern durch innere Bewegung. Wir können das an einem physikalischen Experiment relativ einfach zeigen. Nehmen wir ein Marmeladenglas, das ist leer, wir drehen den Deckel zu und stellen das auf eine heiße Herdplatte. Dann lassen wir dieses Ding im Prinzip immer mehr erwärmen. Was passiert? Irgendwann platzt dieses Glas von innen nach außen, weil ein Überdruck von innen entsteht. Aber was passiert dort physikalisch? Die Moleküle der Luft, die kommen durch die Wärme in Bewegung, reiben sich aneinander und bauen damit immer mehr Druck auf. Durch die innere Bewegung passiert das Ganze und so entsteht dann eben halt der Druck nach außen, der das Ding zum Explodieren bringt. Das ist also quasi wie einer, der in einer Zelle in Einzelhaft sitzt, in einer 3 Meter mal 3 Meter großen Zelle und anfängt jetzt zu laufen und wird immer schneller. Und der hat ja nur 3 Meter Laufstrecke, da muss er eine Wende machen. Dann schlägt er gegen die Wand und läuft dann gegen die andere Wand wieder. Und je schneller er wird, desto größer wird der Aufprall von innen nach außen auf diese Wand der Zelle. Das ist ungefähr die vergleichbare Größe damit. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, auf unsere Seele, und wir sind jetzt in der Lage, in eine innere Schwingung der Bewegung zu kommen, dann haben wir genau diesen Effekt. Wir werden innerlich wärmer. Wir sind nicht mehr völlig verzweifelt, sondern wir kommen in eine Ruhe, aber in einer inneren Wärme der Lebendigkeit. Und diese Lebendigkeit, diese Wärme baut dann eben halt einen Druck auf und dieser Druck geht dann von innen nach außen und der bildet dann natürlich ein Pendant von dem Druck der täglichen Nachrichten, der auf unseren Körper ja wirkt. Und wenn von außen der Druck, der auf uns wirkt, genauso stark ist wie der innere Druck, den ich dagegen erzeuge durch meine geistige Bewegung, dann sind diese beiden Drucksysteme ausgeglichen. Das heißt, wir sind dann ausgeglichen. Deshalb sagen auch viele Leute, ich spüre diese innere Leere. Diese innere Leere ist die fehlende innere Bewegung, die den Gegendruck aufbaut. Wenn wir das uns versuchen, als Bild vorzustellen, dann werden wir relativ schnell wieder stabil sein, wenn wir mal ins Straucheln kommen.
Ja, aber jetzt fragt natürlich der eine oder andere zu Recht, ja, wie baue ich das denn auf?
Ja, in dem Moment, wenn ich versuche, meine eigene Frage mir zu stellen, wer bin ich, wo komme ich her, was ist mein Auftrag, wo gehe ich hin? Und das kann man studieren. Und wenn man dann auf die Bücher kommt, von denen wir immer wieder reden, ich weiß, das klingt ja so gebetsmühlenartig, aber es ist eben halt bei mir eindeutig so gewesen, dass ich da den Weg gefunden habe. Und dann kommt man automatisch, je mehr man versteht, von der Schöpfungsarchitektur. Die wird nämlich in den Büchern nicht von unten nach oben erklärt, wie bei einer Religion, ob das jetzt katholisch ist, evangelisch, buddhistisch oder Chemie oder Physik. Das sind alles auch in einer bestimmten Form Religionen, die dahinter stehen. Und irgendwann kommt man in eine Höhe der Grenze, wo man dann nicht mehr weiter kann und dann bleibt eben nichts mehr übrig. Wir haben hier in diesen Büchern eine völlig andere Erklärung der Schöpfungsarchitektur, nämlich von der Urkraftzentrale selbst, von ganz oben. Ich könnte jetzt auch Gott nennen, aber die Sache ist die, dass diese Begrifflichkeit so furchtbar in den Schmutz gezogen wurde. Deshalb traut man sie sich kaum noch so zu sagen. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass dann von oben nach unten bis hin zum Atom, ist ein langer Weg, woraus dann letztendlich dann auch der Mensch entsteht. Der Weg vom Atom zum Menschen ist eigentlich gar nicht mehr der ganz lange, sondern es geht vor allem um den Aufbau dieser Struktur. Und dann kommt man automatisch in diese innere Bewegung, weil man plötzlich den Sinn seines Lebens erkennt und natürlich auch weiß, dass eine zum Beispiel Reinkarnation natürlich das Logischste ist. Wenn einer fragt, kann man das beweisen? Das ist nicht die richtige Frage. Man sollte mal das Gegenteil beweisen. Das geht nicht, weil es spricht ja alles dafür.
Ja, wir werden mal schauen, wie groß das Interesse ist, aber wir werden sicherlich auch zu diesen Themen, weil doch immer wieder auch die Frage auftritt, in diesem Jahr, noch nicht im ersten Vierteljahr, aber danach Webinare eventuell veranstalten. Wer daran interessiert ist, kann eine kurze Nachricht schicken, damit wir mal vielleicht auch als Feedback sehen, wie das aussieht. Am besten auf info@eva-hermann.net. Hermann mit einem R und mit einem N. Und vielleicht in den Betreff Webinar Botschaft. dann kann man das leicht ausfiltern. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, es gibt heute eine gute Nachricht zum Schluss. Andreas, dich wird es besonders freuen. Ja. Der Hersteller der Weggläser findet einen neuen Eigentümer. Wir haben ja am 20. Juni, da hatte die Wirtschaftswoche die Insolvenz vermeldet von Weg GmbH und Co. KG, die wunderbaren Einmachgläser. Mit dem Namen Weg wurde auch der Begriff Einwecken geprägt. Ja. Das sagen unsere Mütter und Großmütter bis heute. Und damals haben sich viele Sorgen gemacht. Es gab auch einige Videos von ganz kreativen, ich sage mal in Anführung, Hausfrauen, interessierten Frauen und auch Männern, die gesagt haben, Mensch, was machen wir in unserem Leben ohne Einweggläser? Und die Firma mit der stilisierten Erdbeere und der Aufschrift Weg, die wird es weiterhin geben. Das Unternehmen hat einen neuen Eigentümer gefunden, der Weg nun aus der Insolvenz heraus übernimmt und die Marke weiterentwickeln will. Die Wirtschaftswoche meldet, dass bei einer Mitarbeiterversammlung im baden-württembergischen Wehr die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Aurelius als neuer Investor präsentiert wurde. Und ein Sprecher von Aurelius hat das gegenüber der Wirtschaftswoche bestätigt. Freust du dich?
Ja, ich freue mich wirklich sehr darüber, weil das tatsächlich ein Begriff ist. Einwecken, Weggläser. Wir haben eingeweckt gestern und solche Dinge. Das war ein ganz normaler Vokabelgebrauch. Und das freut einen natürlich, wenn so ein paar konservative Werte, die sich bewährt haben, dann vielleicht doch bleiben.
Ja, und die Weggläser haben ja auch die berühmten orangefarbenen Gummiringe. Manchmal sind sie auch rot. Und es gab offenbar, als diese Meldung letzten Sommer veröffentlicht wurde, gab es einen regelrechten Bestellboom bei Weg. Das war wohl auch wahrscheinlich ein Argumentationsfragment, was Aurelius veranlasst hat, zu sagen, Mensch, das ist interessant für uns. Es seien in den ersten Tagen die Bestellungen im Online-Shop regelrecht explodiert, hat der Insolvenzverwalter gegenüber der Wirtschaftswoche geäußert. Weg sei plötzlich als Marke wieder präsent gewesen und viele Kunden hatten sicherlich auch Angst, künftig auf diese Gläser verzichten zu müssen. Also ich finde als ganz aktive Hausfrau, dass es eine wunderschöne Meldung ist. Wir können weiter einkochen, ihr Lieben. Wir können weiter uns auch vorbereiten auf eventuelle Krisen. Dankeschön wieder, Andreas, für diesen wunderbaren Podcast.
Ja, ich danke dir und ich freue mich, dir dann wieder zusehen zu dürfen, wenn du wieder einwächst.
Das war ein tolles Schlusswort.
Meine ich doch. Jetzt gibt's einen Kaffee und alles Liebe.
Dann war es doch nicht das Schlusswort.
Nein, jetzt erst.